Einen wunderschönen guten Morgen. Wie schön, dass wir heute wieder hier zusammen sein dürfen, dass die kleine Sommerpause vorbei ist und wir miteinander anbeten dürfen und Gottes Wort betrachten. Wir sind ja nun schon eine ganze Weile unterwegs mit Jesus, das heißt in einer Predigtreihe über das Leben Jesu, da setzen wir die Schwerpunkte. Und die letzten beiden Predigten, da ging es um einen ganz besonderen Abschnitt, nämlich um die sogenannten Seligpreisungen. Die Seligpreisungen, das ist ja der Anfang der Bergpredigt. Und manchmal werden, wenn man so die Bergpredigt studieren möchte oder sie mal wieder lesen möchte oder so, ist ja ein sehr zentrales Dokument, dann liest man über die Seligpreisungen sehr schnell weg. So poetisch, so ganz nett, so wird hier eingeleitet und so, selig sind und so, schön so. Ne? Aber man will ja eigentlich die Bergpredigt, man will ja eigentlich, da ist ja so, sag ich mal, das Fleisch. Für einen Vegetarier war das jetzt ein komischer Satz. Also da ist jetzt so das Eigentliche, sagen wir mal so. Und aber genau das Gegenteilige ist der Fall. Die Seligpreisungen sind, so kann man sagen, die Präambel für die Bergpredigt. Du wirst sie nur verstehen, wenn du diese Brille der Seligpreisungen aufhast. Es ist quasi die Bergpredigt oder die ganze Lehre Jesu ganz, ganz klein gemacht, ja, auf den Punkt gebracht, worum es Jesus geht und worum es Gott geht. So. Das nochmal zur Einleitung nach längerer Pause. Und nun möchte ich heute mit euch über zwei Dinge sprechen, und zwar aus Matthäus 5, 7 bis 8. Und dort heißt es hier in den Seligpreisungen in der Bergpredigt, sagt Jesus, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Kurz genug, ich glaube, ich lese das nochmal. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ich glaube, es geht hier in diesen Versen um zwei ganz, ganz zentrale Dinge des Reiches Gottes und damit des Wesens Gottes. Das Reich Gottes ist der Ausdruck seines Wesens. So ist Gott, wie Gott ist. Barmherzig und reines Herzens. Und eine sehr schöne Verheißung hier direkt zu Anfang. Die Barmherzigen erlangen Barmherzigkeit. Wenn du Barmherzigkeit erlangen möchtest, ja, dann sei barmherzig, könnte man sehr kurz und ja sicherlich auch stark verkürzt zusammenfassen. Die Barmherzigen erlangen Barmherzigkeit. Was ist das eigentlich, Barmherzigkeit? Wir haben ja immer so viele Begriffe, die so in eine ähnliche Richtung gehen, Barmherzigkeit und liebevoll und gnädig. Und was genau, wie unterscheidet sich das? Nun, das griechische Eleemon bedeutet eigentlich auch mitleidig, erbarmend, voll Mitgefühl. Das heißt, Barmherzigkeit ist auch die Fähigkeit oder ist die Bereitschaft, lass mich lieber sagen, die Bereitschaft, mich in andere hinein zu versetzen. Das ist Barmherzigkeit. Und wenn ich so an mein Leben denke und die Begegnung mit Menschen, die mir sympathisch, ja, sympathisch kommt ja auch mitfühlend, so, ne, oder Antipathie, Menschen, die mir nicht sympathisch sind, sondern antipathisch sind, ja, da entscheide ich mich doch sehr oft, in wen möchte ich mich hineinversetzen, mit wem möchte ich fühlen. Da ist ja eine Entscheidung. Manchmal treffe ich jemanden und der ist, ach, ich denke, so eine arme Sau, da überwältigt einen dann so ein Mitgefühl. Man war vielleicht schon mal in so einer Situation oder so, ne? Aber sehr oft ist doch auch eine Entscheidung. Will ich oder will ich nicht? Mitfühlen, Bereitschaft, mich hineinzuversetzen, mitleiden. Ich würde mal sagen, ein Stück weit Menschlichkeit, Göttlichkeit und vielleicht das, was man im neueren Deutsch mit Solidarität ausdrücken würde. Solidarität, die nicht einfach, ja, ich habe hier eine politische Meinung und guck mal, wie toll ich bin, so gutmenschlich, sondern wirklich das Mitfühlen mit anderen Menschen und deshalb handeln. Das ist, was Barmherzigkeit ist. Und als ich so darüber nachdachte, Gott ist barmherzig, das ist eine seiner herausragenden Charaktereigenschaften. Und dann darüber nachdachte, und er ist Mensch geworden. Ja, er konnte die Menschheit von seinem allmächtigen Thron nicht erlösen. Er musste selber Mensch werden, um mitfühlen zu können. Das sagt auch dann der Hebräerbrief wieder. Wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte. Er weiß, worum es geht in deinem Leben. Er weiß, was Versuchung ist. Er weiß, was Schwäche ist. Er weiß, wie sich das Leben anfühlt in dieser Welt. Wir haben einen mitleidigen, einen barmherzigen Gott. Wenn wir Barmherzigkeit mal abgrenzen zu Gnade, weil ich finde, das sind die beiden Worte, die sich in, zumindest in meinem Kopf immer so am meisten vermischen, Gnade und Barmherzigkeit, sagt man so immer, in einem Zug, habe ich euch mal hier einen Kommentar mitgebracht, einen bedeuteten Kommentar zum, über Galater in diesem Fall, aber ganz egal. Und dort wird es, finde ich, sehr gut erklärt. Das Wort Gnade beschreibt Gottes Haltung gegenüber Gesetzesbrechern und Rebellen. Barmherzigkeit beschreibt seine Haltung gegenüber allen Notleidenden. Ja? Die Haltung gegenüber allen notleidenden Menschen, das ist, was wir Barmherzigkeit nennen. Dieses Mitleiden, dieses Mitgefühl, was sich dann natürlich auch in Taten äußert. Jesus hat viele Gleichnisse gesagt. Aber ich würde mal sagen, wenn man sich fragt, was waren eigentlich die herausragendsten Gleichnisse? Also jetzt nicht im Sinne von, wir bewerten Gottes Wort, wo hat er besser gemacht und wo schlechter, aber was jeder kennt, was am tiefsten prägt, was so für alles steht, wofür Jesus steht, dann denke ich, würde man ganz schnell auf der einen Seite beim verlorenen Sohn sein und auf der anderen Seite beim barmherzigen Samariter. Ich würde mal denken, das sind so die beiden Gleichnisse, die am meisten herausstechen. Und dieser barmherzige Samariter, ich muss auch sagen, mein Lieblingsgleichnis, eine Geschichte, die mein Leben verändert hat und es noch tut, etwas, was ich ganz tief im Herzen trage. Ich erinnere kurz an das Gleichnis. Ein Mann reist zwischen Jericho und Jerusalem. Jerusalem ist die Tempelstadt, Jericho ist die Priesterstadt. Also alle die in Jerusalem im Tempel arbeiten, Priester, Leviten, wohnen ganz viele in Jericho. Das ist eine ganz typische Priesterstadt. Dort war man Sadduzäer, das war die religiöse Prägung, die Konfession, würde man heute sagen. Ja. Und während man am See Genezareth mehr Pharisäer war, das waren so die Gemeinden um den See rum, war man dort eben mehr Sadduzäer. Und ein Mann wird halb totgeschlagen, ausgeraubt und dort liegen gelassen. Jesus erzählt dieses Gleichnis. Und wisst ihr, was die Gleichnisse Jesu waren? Sie waren unfassbar provozierend. Unfassbar provozierend. Bei uns kommen sie manchmal so ein bisschen nett rüber. Man müsste manchmal versuchen, mal ein Gleichnis zu machen, was so schockiert, wie die Hörer Jesu schockiert waren. Ja, so barmherzige Samariter kenne ich seit der Sonntagsschule. Ja, man sollte helfen, klar. Tolle Wahrheit, aber ne, jetzt geht nicht so tief. Ne? Man hätte helfen sollen, wäre besser gewesen. So, ne? Aber Jesus spricht ja zu den Menschen seiner Zeit und er langweilt sie nicht. Sondern Jesus sagt ihnen hier ein Gleichnis, was unfassbare Emotionen hervorruft. Ein Mann liegt dort halbtot zwischen Tempel und Priesterstadt. Und ein Priester und ein Levit gehen einfach vorbei. Diese beiden waren, das habe ich gerade schon gesagt, Sadduzäer, das war die Glaubensgemeinschaft der Priester und der priesterlichen Leute. Das war so ihr Glaubensbekenntnis, ihr Credo. Und das Oberste für die Sadduzäer war das Gesetz, noch mehr als bei den Pharisäern. Oder soll ich mal sagen, auf eine andere Art und Weise. Das Gesetz war alles, der Mensch durfte sprichwörtlich auf der Strecke bleiben. Der durfte verrecken, solange das Gesetz erfüllt wurde, war Gott zufrieden und war alles gut. Also ich sag mal, absoluter Ultrafundamentalismus und Ultragesetzlichkeit, das war typisch für die Sadduzäer. Nun, jetzt durfte der Priester als jemand, der ultragesetzlich ist und ultrafundamentalistisch jeden Vers hier im Auge hat, durfte diesen Mann nicht helfen. Er hatte ein religiöses Problem. Das übersieht man so schnell. Man denkt immer, ja, so die Oberflächlichkeit und die Menschen und so gehen einfach vorbei, hätte doch helfen sollen. Er hatte ein richtiges Problem. Er hatte ein richtiges Problem. Hätte er diesen Mann berührt, wäre er mit Blut in Verbindung gewesen. Und ich weiß nicht, ob er Dienst hatte am nächsten Tag oder vielleicht sogar noch an dem Tag. Er wäre tagelang disqualifiziert gewesen davon, seinen Dienst als Priester im Tempel zu machen. Und hey, Priester im Tempel sein, das ist nicht wie in einer Pommesbude arbeiten. Da wohnt Gott. Und alle, die ihn fürchten in der damals bekannten Welt, pilgern nach Jerusalem zu diesen Festen und kommen und bringen ihre Opfer und wollen Frieden mit Gott erlangen und wollen Gott anbeten. Und dazu braucht es einen Priester. Das ist alles in der Tora klar geregelt. Und das war er. Das war eine wichtige Sache. Dieser Mann hat nichts anderes getan, als was ich pausenlos mir bei Pastorenweiterbildungen angehört habe. Er hat Prioritäten gesetzt. Er hat sich gefragt, was ist denn eigentlich meine Berufung? Was ist denn das wirklich Wichtige? Das ist sehr, sehr traurig, was hier passiert. Ich würde so gerne helfen, spreche ich dem gar nicht ab. Aber ich muss Prioritäten setzen. Ich muss im Tempel dienen. Wäre dieser Mann, dieser Halbtote, in seinen Armen gestorben, dann hätte er einen Toten angefasst. Dann hätte er nie wieder Priester sein können. Er wäre für alle Zeiten disqualifiziert gewesen durch das Anfassen eines Toten. Also das ist nicht so leicht, was dieser Priester und dieser Levit hier zu entscheiden hatten. Und jetzt kommt das unfassbar Provozierende. Ich unterstelle mal, wenn man so eine Geschichte erzählt, haben ja die Leute eine Erwartung, wie es weitergeht. Haben wir ja immer, wenn wir einen Film gucken. Ne? Und wenn das Ende zu vorhersagbar ist, dann haben wir den Film meistens nicht so. Wenn am Ende noch was ganz Wirres geschieht, was das irgendwie nochmal alles anders, das mögen wir mehr. Und auch diese Leute hören das Gleichnis und haben eine Erwartung und denken, sie wissen, wie es weitergeht. Jesus selbst stand den Pharisäern näher. Du sagst, oh, wie kannst du sowas sagen? Die ohrfeigt er doch unfassbar. Ja, weil es seine Leute sind. Das sind die, die er ernst nimmt. Am See Genezareth ist er aufgewachsen. Und die Pharisäer waren das, was ihn geprägt hat. Das war quasi die Bruderschaft oder die Denomination, die ihn ganz stark geprägt hat. Und die Pharisäer waren so, dass sie die Schrift sehr, sehr ernst nahmen und dafür kämpften. Das hatten sie gleich mit den Sadduzäern. Aber dass sie es doch ein bisschen lebenstauglich machten. Ja? So war es ein typisch pharisäischer Satz, eine Auslegung, dass man den Ochsen am Sabbat aus dem Brunnen ziehen durfte. Wenn der Ochsen am Sabbat in den Brunnen fällt, hätte wahrscheinlich der Sadduzäer gesagt, naja, Sabbat ist Sabbat. Ja? Und der Pharisäer hätte gesagt, nein, selbstverständlich darf man den Ochsen am Sabbat aus dem Brunnen ziehen. Und das führte ja, das ist ja auf der einen Seite gut, dass man Gottes Wort lebenstauglich auslegt, aber es führte eben auch zu dieser Heuchelei, dass man eben immer wieder irgendwelche Sonderauslegungen hatte und ganz schön auch die Schrift ausgehebelt hat. Das war ja die Gefahr auf der anderen Seite. So, war das Reisen am Sabbat verboten, außer die Reise zu Wasser, hieß es. Und so gab es den sogenannten Wassersattel, den man dann auf seinen Esel machen konnte und sich draufsetzen konnte. Und jetzt war es eine Reise auf dem Wasser. Und wie immer zahlen die Zeche für solchen religiösen Schwachsinn die Esel. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Und jeder hat doch jetzt gedacht, nachdem der Sadduzäer mit seinen Konflikten und mit seinem Bibelverständnis vorbeigeht, hier redet Jesus, der eher Pharisäer ist von seiner Ausprägung. Jeder hätte doch jetzt gedacht, jetzt kam ein Pharisäer. Und der sagte sich, man darf auch am Sabbat den Ochsen und das mit dem Blut und so, hier muss jetzt geholfen werden. Jeder dachte, die Überwertigkeit der pharisäischen Theologie, der hippen Church, der angesagten Gruppe, das wird jetzt hier rausgestellt. Und dann kommt Jesus und lässt einen Samariter vorbeikommen. Wir können nur ahnen, was für eine Ohrfeige das war. Ja? Man weiß, die Juden und die Samariter verstanden sich nicht gut. Da war ein ganz, ganz tiefer Hass. Wenn die Juden durch Samaria pilgerten, was man versuchte zu vermeiden, man wurde dort nicht aufgenommen, man kriegte nichts zu essen. Juden hatten keinen Umgang, so heißt es, mit Samaritern und andersrum. Ja, das Wort Samariter war ein jüdisches Schimpfwort. Es ist so ein bisschen, als würde ich euch ein Gleichnis erzählen von einem Pastor, der einfach vorbeigeht und einem Neonazi, der gerade von einem Aufmarsch kommt, hat noch ein blaues Auge von der Polizei und der hat geholfen. Ja, du lachst. Wo man dann denkt, nein, Uwe, nee, jetzt gehst du zu weit. Nein, nein, jetzt trifft's uns. Das hat die Leute getroffen damals. Ja, das war keine harmlose Geschichte. Und völlig unvorhersehbar. Auf einmal kommt ein Samariter und alle denken, was? Ein Samariter? Was soll das denn jetzt? Diese Irrlehrer. Und Jesus sagt dann in dem Gleichnis, Lukas 10, 33, ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Er kam in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Dieser Samariter war offensichtlich ein finanziell gut gestellter Mensch, wahrscheinlich ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er hatte es zu was gebracht. Er hatte ein Reittier. Er konnte später im Krankenhaus einen Blankoscheck ausstellen und sagen, was immer es mehr kostet, hier seine Pflege, bezahle ich alles. Also ein Mann mit Möglichkeiten. Ein Mann, der sicherlich Termine hatte, die auf ihn warteten und Geschäftsbesprechungen und alles Mögliche. Und auf einmal war nichts anderes mehr wichtig. Termine nicht, Geld nicht, sauberer Anzug nicht. Und die offensichtliche Frage der Leute damals, warum würde so einer das für einen Juden tun? Warum würde so einer das für einen Juden tun? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und Jesus erzählt es sehr undramatisch. Als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Das Wort Erbarmen von seiner sprachlichen Wurzel kommt von dem Wort von Darm oder Gedärme. Es für uns in unserer Poesie als Europäer ist ja immer das Herz der Sitz der Gefühle. Wir lieben von ganzem Herzen. So, ne? Beim Hebräer und bei den Semiten ist es der Darm. Ich liebe dich von ganzem Darm klingt nicht so romantisch wie von ganzem Herzen, das will ich zugeben. Und trotzdem sagen ja auch wir, ich hatte so ein Bauchgefühl oder es ist mir auf den Magen geschlagen. Ja, es bedeutet, etwas geht dir wirklich, wirklich nah. Und wenn ich mal eine Bibelübersetzung rausbringen sollte, dann würde ich diesen Vers ganz nah am Grundtext, aber auch sehr modern übersetzen. Ich würde übersetzen, und als er ihn sah, da drehte sich ihm der Magen rum. Da packte ihn etwas, da berührte ihn etwas ganz, ganz tief. Es zählte auf einmal nur noch eins, nämlich hier liegt ein Mensch. Und die offensichtliche Botschaft an den Priester und an den Leviten war eine schockierende. Die Botschaft war, pfeif auf den Tempel. Hier liegt ein Mensch. Und mehr Gottesdienst und mehr Salbung und mehr Kraft des Heiligen Geistes wirst du nirgendwo in dieser Welt finden, als dich hier in seine Blutlache zu knien und diesem Menschen zu helfen, ist ganz offensichtlich hier die Botschaft. Er war ein Mensch, der selbst viel zu verlieren hatte, dieser Samariter. Hatte vielleicht Angst, war unterwegs, diese Straße, da ich weiß nicht, wer von euch mal da war auf dieser Straße zwischen Jericho und Jerusalem, die gibt es ja bis heute. Und da sind überall so Hügel und so, das ist total verschachtelt, für Räuber perfekt, sich irgendwo zu verstecken. Da findet dich kein Mensch, um mal eben zuzuschlagen und dich wieder zurückzuziehen. Dieser Mann hatte vielleicht auch Angst. Und dieser Mann ging vorbei und dachte, hier liege ich. Das ist Solidarität, nicht Gutmenschentum, nicht nach Regeln leben, sondern sich berühren zu lassen. Hier liege ich. Ich habe mal gelesen, in der Kirchengeschichte erzählt man, dass John Wesley mit einigen Predigerkollegen wohl unterwegs war. Und während sie so miteinander spazierten, sahen sie einen Obdachlosen völlig betrunken, der sich in die Hose gemacht hat und er lag da in der Gosse. Und die Herren Kollegen diskutierten darüber und sagten, ja, wie schlimm es doch geworden ist mit der Welt und dass jetzt die Endzeit auch wirklich angebrochen sei und dass das ja eine ganz, ganz schlimme Sache sei. Es wird immer alles schlimmer. Wie kann man sich nur so gehen lassen? Und es wird überliefert, dass John Wesley auf diesen Mann zeigt und sagt, Brüder, da liegt John Wesley. wäre es nicht für die Gnade Gottes. Ja? Dieses mich berühren lassen, dieses Mitgefühl, dieses mich hineinversetzen können, statt mich abzugrenzen, das ist, glaube ich, genau das, worum es geht. Nun, ich liebe das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, aber was Jesus letztendlich genau sagen wollte, verstehen wir erst, wenn wir uns auch mal angucken, worum er es eigentlich erzählt hat. Der Zusammenhang ist ja der, ein Theologe kommt zu ihnen und sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus macht das, was typisch ist für jüdische Rabbiner. Er beantwortet die Frage mit einer Gegenfrage. Was steht denn geschrieben? Was liest du denn? Du bist doch selber Theologe. Ja, Gott lieben und den Nächsten wie mich selbst. Und Jesus sagt, astrein, 100 Punkte, nichts mehr hinzuzufügen. Super Antwort, mach das und du wirst leben. Und dann kommt der nächste Satz, Lukas 10, 29. Dann sagt dieser Theologe was, finde ich, Interessantes. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Was mir da früher nie aufgefallen ist, und irgendwann dachte ich mal, ja sag mal, wieso will dieser Mann sich eigentlich selbst rechtfertigen? Der Mann kommt zu Jesus, er stellt eine Frage. Er darf sie selber beantworten. Wenn Jesus jetzt gesagt hätte, weißt du was, Alter, das ist die dümmste Antwort, die ich jemals gehört habe. Und dann wird da stehen, er aber wollte sich selbst rechtfertigen, dann würde ich das verstehen. Aber Jesus sagt, astrein, 1+ mit Sternchen, super Antwort, genau das ist es. Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Er aber wollte sich rechtfertigen. Wo entsteht denn der Rechtfertigungsdruck? Und er stellt eine Frage. Wer ist eigentlich mein Nächster? Und daraufhin, um diese Frage zu beantworten, erzählt Jesus dieses Gleichnis. Da gehört es hin. Weil du denkst vielleicht, das ist selbstverständlich, wer dein Nächster ist. Aber ich sag mal, die Jungs sind im Alten Testament, die kommen von ihrer Geschichte her. Auch dieses Gott liebende Nächsten wie mich selbst, Altes Testament, dass damit nicht der Philister gemeint war. Dass damit nicht die Ureinwohner Kanaans gemeint waren, dass damit nicht die Feinde Gottes und der Juden gemeint waren, das ist schon klar. Mein Nächsten wie mich selbst lieben hieß ein Israeliten. Mein Bruder, meine Schwester, unser Volk, das ist mein Nächster. Den soll ich lieben wie mich selbst, die Leute, mit denen ich lebe. Aber diese Auslegung war dann auch strittig unter den Theologen in der Zeit Jesu. Das war vielleicht ganz früher, zur Zeit Mose oder so, eine klare Sache. Aber zur Zeit Jesu, wir reden hier über eine völlig andere menschheitsgeschichtliche Phase, da war dann schon die Frage, wer ist mein Nächster? Zum Beispiel hatten die Pharisäer in ihren Gemeinden eine interne Bruderanrede, so wie man das früher so auch aus Freikirchen kannte. Bruder Müller, Bruder immer noch, ja. Bruder Schäfer. In manchen Freikirchen habe ich festgestellt, ist es Bruder und Nachname und in anderen ist es Bruder und Vorname. Egal, hier bei uns sagen wir es meistens nicht. Wir wissen, dass wir Brüder und Schwestern sind. Und genauso wenig, nicht, wie ich zu meinem Bruder, Bruder Frank sage, muss ich ja dann. Ne? Aber es gab diese interne Bruderanrede für den rechtgläubigen Juden. Es waren nicht mehr alle Juden. Es war nicht mehr das ganze Gottesvolk, so wie bei Mose. Nein, nein, es war jetzt schon, man muss auch richtig leben. Man muss auch schon ein richtiges Bibelverständnis haben. Und jetzt gab es Pharisäer, es gab Sadduzäer, es gab Essener, es gab unterschiedlichste Gruppen, eigentlich sehr vergleichbar mit heute. Und da die Frage, wer ist eigentlich mein Bruder? Und Jesus lässt diesen Sadduzäer vorbeigehen aus religiösen Gründen und lässt einen Heiden sich erbarmen über einen Menschen und sagt unterm Strich, so einfach ist es. Gott will, dass wir uns berühren lassen von der Not der anderen und letztendlich predigt Jesus hier eine Bruderschaft aller Menschen. Hier liegt ein Mensch. Und wisst ihr, ob der Jude ist oder Samariter, ob der schwarz oder weiß ist, wenn man einmal völlig mit Blut bedeckt ist, sehen wir alle ziemlich gleich aus, oder? Und wem das jetzt zu liberal ist, sagen, Uwe, aber ich muss doch jetzt, entschuldige bitte mal, ich muss ja noch wissen, wer mein Bruder in Christo ist. Ja, ja, darfst du. Wir sind nicht alle Menschen Brüder in Christo, leider nicht. Gott gebe, dass es so wäre. Das ist schon klar, da bin ich nicht versucht, irgendwie aufzuweichen. Aber es gibt darüber hinaus eine Bruderschaft in Adam. Es gibt eine Bruderschaft aller Menschen, die Jesus auch ganz offensichtlich wichtig ist. Hier liegt ein Mensch, Menschen im Ebenbild Gottes. Und hier geht ein Rechtgläubiger, ein Tora-Gläubiger, einer, der es wissen sollte, er geht vorbei und setzt Prioritäten. Und hier kommt einer, den das alles überhaupt nichts angeht. Der hat überhaupt nichts damit zu tun, sich um den Juden zu kümmern. Aber irgendwas packt sein Herz, sein Magen dreht sich rum, er hat Erbarmen. Er denkt, da liege ich. Nächste Woche könnte ich da liegen. Und was würde ich mir wünschen? Dass jemand kommt und anhält und sich kümmert. Das Gegenteil von Barmherzigkeit ist Hartherzigkeit. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht in der Vorbereitung. Empathie, sich einfühlen können, sagt man ja heute, ist auch eine Gabe. Ein besonders empathischer Mensch, nicht jeder ist so empathisch, so spricht man oft so als Gabe von, dass gewisse Menschen ganz besonders empathisch sind. Ich glaube auch, dass das stimmt, aber ich würde es darauf nicht verkürzen wollen. Ich glaube, es ist auch eine Entscheidung. Ich will dich spüren, ich will jeden Menschen spüren, auch in seinem Leid. Letzte Woche erzählte mir einer eine Geschichte und regte sich über einen anderen Menschen auf und sagte, also weißt du, bei aller Liebe, aber dafür habe ich kein Verständnis. Analysiere mal diesen Satz, habe ich selbst auch schon gesagt. Bei aller Liebe, wow, was sage ich denn da über mich? Ich habe alle Liebe. Bei mir liegt's nicht, ich bin perfekt, alle Liebe ist vorhanden. Und trotzdem, dass alle Liebe auf meiner Seite steht, habe ich für diesen Menschen kein Verständnis. Der Arme, jetzt tut er mir schon richtig leid. Da fließe ich über mit Barmherzigkeit. Nein, nein, bei aller Liebe oder bei zunehmender Liebe glaube ich an zunehmende Barmherzigkeit. Ich will den anderen verstehen. Der böseste Mensch ist doch immer noch eine Ruine der Herrlichkeit Gottes, oder habe ich das falsch verstanden? Der fehlgeprägte, entgleiste Mensch, der sein Leben in den Abgrund fährt, ist doch auch im Ebenbild Gottes geschaffen. Für ihn ist doch auch Christus gestorben. Das gibt ihm doch seine Würde. Ob er es angenommen hat oder nicht. Die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen. Und ich sage euch, diese Entscheidung immer wieder zu treffen, dass da, wo über jemand böse geredet wird, werde ich mal gegenhalten, auch wenn mich das ein paar Sympathiepunkte hier kostet. Werde ich mal sagen, ja, aber wisst ihr, auf der anderen Seite, A, ist er ja jetzt gar nicht hier und kann nichts dazu sagen. Und außerdem, wie ich den kenne, und ja, positiv zu reden, sich auf die Seite von Menschen zu stellen. Jeder Mensch. Ich glaube, das ist, worum es Jesus geht. Das ist Reich Gottes, das ist Wesen Gottes und das ist ein ganz hohes Ziel der Nachfolge. Gott, bleiben wir im Gespräch, schenk uns deine Barmherzigkeit für jeden einzelnen Menschen. Und das ist ja dann ganz nah dran an diesem zweiten Gedanken. Andreas, würdest du mir das Wasser einmal erreichen? Ja. Oder ist da keins? Doch, doch. Ich habe es leider vergessen, mit hochzunehmen. Naja. So, Entschuldigung. Das Zweite, was wir uns kurz noch anschauen wollen, ist, die reine Herzen haben, werden Gott schauen. Auch eine ganz, ganz starke Verheißung. Die reine Herzen haben, werden Gott schauen. Und wir lernen eins über das Reich Gottes und über das Wesen Gottes. Jesus geht es immer um unser Herz. Das ist der springende Punkt. Das macht Jesus anders als all die Religiösen seiner Zeit. Dem Pharisäer ging es ganz viel und den Sadduzäern ganz viel um rituelles Händewaschen, bis wohin man genau die waschen musste, damit eine Reinheit, ja, aus dem Alten Testament war ja immer alles rein oder unrein und wie genau man sich waschen musste und so weiter, um rein zu sein vor Gott. Gewisse Dinge nicht berühren, um nicht kultisch unrein zu werden. Alles äußerliche Dinge. Und manchmal sind wir in der Gefahr, uns da verführen zu lassen als Christen, dass auch in unserer Verkündigung, wenn wir über Sünde sprechen oder über Dinge, die nicht gut sind, wir immer an äußerlichen Dingen rumnörgeln. Und die Botschaft für den Menschen kann ja dann keine andere sein, reiß dich mal zusammen und lass das mal, lass mal den Quatsch. Du bist doch Christ, passt doch nicht, lass mal. Aber alle wissen wir auch, dass das nicht so einfach ist. Und da hat Jesus doch die absolute Reichsgottesbotschaft. Und Jesus sagt in Markus 7, Vers 20 bis 23, er aber sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Das heißt, wenn Gott uns betrachtet, betrachtet er uns nicht nach unserer Heiligungstagesform und wie wir das heute hingekriegt haben, gewisse Untaten nicht zu tun. Wenn wir dann abends im Bett liegen und denken, Mensch, heute im Büro, der Chef, ich hätte ja gern so eine kleine Lüge ausgepackt, wäre einfacher gewesen, aber muss schon sagen, hab die Wahrheit gesagt, bin ja schließlich Christ, habe ich gut gemacht. Ja, gestern war anders, aber heute ist heute. Ne, so kann man ja so ein bisschen ganz viele Dinge. Habe ich es geschafft? Habe ich es nicht geschafft? Ja, jetzt kann man ganz, ganz viele andere Dinge noch hinzunehmen, die da so an unserem Gewissen arbeiten. Jesus guckt sich nicht deine Taten an und bewertet das. Das ist für ihn relativ langweilig. Er weiß, warum du was tust. Oh, doch noch mehr. Dankeschön. Gnade im Überfluss. Er weiß, warum du was tust. Das ist für ihn nicht. Er steht da nicht vor und sagt, oh, bei aller Liebe, dafür habe ich aber jetzt kein Verständnis. Nein, er weiß hundertprozentig, warum du tust, was du tust. Er weiß, wie du tickst. Er weiß das besser, als du das weißt. Selbst wir alle sind ja mal an dem Punkt, wo wir denken, Mensch, wieso bin ich eigentlich so doof? Wie kann das sein? Ich hatte es mir so vorgenommen, dass ich da wieder so reagiere. Wie kann das sein? Jesus stellt sich diese Frage nicht. Er weiß genau, wie das sein kann. Und ihm geht es nicht um deine Taten. Ihm geht es bei seiner Erlösung im Zusammenleben mit dir. Er will dich verändern, er will dein Herz verändern. Da ist, wo der Schrott herkommt. Dinge, die in uns sind, das können Prägungen sein, das können ganz viele Dinge sein. Da möchte Jesus ran. Er will sich nicht mit dir über deine Tagesform unterhalten und was gerade klappt oder nicht klappt. Er will sich mit dir mit deinem Herzen und über dein Herz unterhalten, wovon das überzeugt ist und wovon das geprägt ist. Menschliche Justiz, menschliche Gerechtigkeit basiert immer auf Tatsachen. Ja? Gottes Gerechtigkeit oder Gottes Blick ist immer auch auf Ursachen. Tatsachen kennt er sowieso, aber die Ursachen kennt auch Gott. Manchmal ist das ja so ein bisschen empfindlich in manchen Familien, so dieses Fragen nach Tatsachen, so das Väterliche, und dieses Fragen nach Ursachen, das Mütterliche. Ist nicht immer so, ne? Aber meistens so, der Ball knallt durch die Scheibe. Der junge Mann steht da und der Vater kommt und er sagt, hast du diesen Ball durch die Scheibe geschossen? Und der Junge sagt, ja Papa, das war so, wir waren erst beim Michael Spiel. Und dann meint, das will ich alles gar nicht wissen. Ja oder nein, hast du den Ball durch die Scheibe geschossen? Und die Mutter kommt um die Ecke und sagt, nun lass ihn noch mal erklären. Lass ihn doch mal erzählen, was los war. Mutter interessiert sich sehr für die Ursachen. Vater manchmal sehr für die Tatsachen. Also kann auch mal andersrum sein. Aber ich will einfach nur sagen, menschliche Justiz ist auf Tatsachen begrenzt. Wir haben deine Fingerabdrücke, du warst das, eine Tatsache. Und jetzt bist du dran. Ja gut, ein bisschen mildernde Umstände, kannst noch ein bisschen traurige Geschichte erzählen. Aber plus minus können wir das nicht wirklich überprüfen, was es mit dir gemacht hat. Das kann der Mensch, das kann Gott. Gott interessiert sich für die Ursachen und deswegen interessiert er sich nicht so sehr für deine Taten als für dein Herz. Jesus fragt nach Ursachen. Und er will nicht, dass wir ein Leben leben, in dem wir uns darauf konzentrieren, nicht zu sündigen, sondern er will, dass wir ein Leben leben, in dem wir uns darauf konzentrieren, mit unserem Herzen umzugehen. Und mit Gott im Gespräch zu bleiben und unterwegs zu bleiben in Bezug auf unser Herz. Und das ist, glaube ich, die große Botschaft hier. Einmal diese Barmherzigkeit, wie Gott barmherzig ist, und die fließt aus einem reinen Herzen. So gibt es zum Beispiel eine Anweisung in Hebräer 12, Vers 15, die ich ganz, ganz wichtig finde im Umgang mit meinem Herzen. Dort heißt es, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Eine bittere Wurzel in meinem Herzen entdecke ich immer wieder mal, du auch. Und es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir an diesen Themen dranbleiben, dass wir mit unserem Herz vor Gott stehen und mit ihm unterwegs sind. Wenn mich jemand falsch behandelt hat, das reicht schon, wenn da nicht genügend Wertschätzung war, dann sagt mir ja schon mein Innerkritiker, was hier eigentlich gesagt werden sollte. Und oftmals bin ich ja nur beleidigt wegen dem, was ich denke. Das ist ja gar nicht ausgesprochen worden von meinem Gegenüber. Aber eine bittere Wurzel kann aufwachsen. Ja? Ich beginne jemand darauf zu reduzieren. Wenn andere scheinbar mehr haben als ich und ich gebe immer so treu und ich spende und bei den Flutopfern war ich auch wieder dabei und sowieso monatlich und was weiß ich und ja und andere, die fahren schon wieder in Urlaub und ich muss ganz schön rechnen. Eine bittere Wurzel könnte aufwachsen, ja. Und all das Gute, was du da tust, all das, was ja wirklich dich auszeichnet, deine Großzügigkeit, deine Nachfolge Christi, in dem du auch teilst und so weiter, all das. Ja, ist ja großartig. Aber achte auf dein Herz, was so Wurzeln angeht. Wenn ein anderer befördert wird und Leiter wird, ob in der Gemeinde oder auf dem Arbeitsplatz, Neid, Eifersucht, Missgunst, damit haben wir ja alle zu tun. Das sind ja ganz, ganz menschliche Dinge. Und das ist die Botschaft des Reiches Gottes. Leute, es ist nicht mehr das Gesetz. Es ist nicht mehr der Regelkatalog. Und halt dich dran und kämpfe und konzentriere dich darauf, dass du nichts Böses sagst. Und nein, nein. Jesus verändert unser Herz. Das ist das Angebot. Jesus will uns ein reines Herz schenken durch seine Vergebung und sein Blut sowieso, soteriologisch gesehen, aber auch in unserem tagtäglichen Leben. Er möchte unser Herz immer weiter verändern. So heißt es in Sprüche 4, Vers 23 schon, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Was für ein schöner Vers, um hier zu landen. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, ich lege mal erweitert aus, mehr als alles andere, achte auf dein Herz. Achte auf dein Herz, was sich da abspielt, was es dir an Gedanken hochkommen lässt und so weiter. Achte auf dein Herz und dann sei mit Jesus im Gespräch und geh davon aus, dass er dich verändern möchte. Geh davon aus, dass er dir gut tun möchte. Wisst ihr, all diese Dinge aus meinem Herzen, die nicht gut sind, die sind ja nicht nur so religiös nicht gut, weil sie dann eben dann doch gegen das Buch sind. Nein, die tun mir auch wirklich als Mensch nicht gut. Wenn ich Hass zulasse, was ist eigentlich Hass? Ich weiß noch, meine Tochter war ja noch ganz klein, meine ältere Tochter, und saß am Tisch und sagte, also den Herrn Müller, der hieß wahrscheinlich anders, Mathelehrer, boah, den hasse ich. Und dann habe ich gesagt, Mia, nein, den hast du nicht. Du hast doch dem Herrn Jesus dein Herz geschenkt. Den kannst du nur ganz dolle nicht leiden. Und dann hat sie gesagt, ja, den kann ich aber wirklich ganz, ganz dolle nicht leiden. Etwas später, als mir diese Situation nochmal hochkam, musste ich über mich selbst ein bisschen grinsen und sagen, weißt du was, Schäfer? Die Sünde heißt Anstiftung zur Heuchelei. Ja, wir dürfen ja nicht hassen. Also wir müssen das umdeuten, wir müssen das anders nennen. Aber Hass ist nichts anderes, als einen anderen Menschen abzulehnen. Hass ist nichts anderes, als einen anderen Menschen auf seine Fehler zu reduzieren, auf ihn herabzublicken. Nichts anderes ist Hass. Nelson Mandela hat einmal gesagt, Hass ist wie Gift trinken, in dem Glauben, es könnte deinen Feinden schaden. Hass zerstört dich. Ja? Hass zerstört dich. All diese Dinge, Neid, Missgunst, all diese Dinge, die machen dein Leben kaputt. Und Jesus möchte dich davon befreien. Das ist die Botschaft. Und den anderen wird es auch noch gut tun. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wie schön ist das, dass wir jetzt nicht sagen, ich muss jetzt auf mein Herz achten, dass das rein ist, damit ich dann mal Gott schaue. Nein, nein. Das ist ja schon rein durch das Blut Jesu und durch seine Vergebung. Aber jetzt sind wir mit ihm unterwegs mit Jesus. und reden mit ihm über unser Herz und was da los ist und bringen ihm unsere Gefühle, bringen ihm unseren Neid, bringen ihm unsere Gedanken, bringen ihm unsere Ängste und unsere Sorgen, bringen ihm all diese Dinge, halten immer wieder unser Herz vor Gott hoch und sind mit ihm darüber im Gespräch und erleben auch, wie es immer wieder verändert. Manchmal gibt es Rückschläge, manchmal kommen wir nicht so gut weiter an einem Punkt, gehört alles dazu in dieser Welt, aber wir sind mit Jesus unterwegs und uns gilt die Verheißung, dass die, die reinen Herzens sind, Gott schauen dürfen. Wie wunderschön ist das denn? Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass in all den religiösen Strömungen, in all den Theologien, in all den vielen, manchmal schwer zu verstehenden Sätzen, die in deinem Wort stehen, was ja auch oft sehr alt ist und wir manches nicht so greifen können, du gekommen bist, um noch einmal zu unterstreichen, worauf es wirklich ankommt und was die Mitte ist. Du hast uns den Vater offenbart als jemand, der barmherzig ist, der sich über den Feind erbarmt, wie der barmherzige Samariter. Und du sprichst mit uns über unser Herz und willst uns an die Hand nehmen und hast uns ein fruchtbares Land verheißen für dieses Leben und darüber hinaus unterwegs zu sein mit dir und ein gutes Leben zu führen. Du willst uns befreien von der Sünde und von Missgunst und Hass und Neid. Und Herr, wir beten dich an und danken dir ergriffen und von tiefstem Herzen, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Und dass du gerne mit uns unterwegs bist. Hilf uns, dieses Wort festzuhalten, dass es Frucht bringt, Herr. Dass wir hineingehen in diese Woche fröhlich, barmherzig, im Gespräch mit dir über unser Herz. Danke, Herr, dass du alles gut machst und dass du uns so positiv siehst und so sehr liebst. Amen.